Gott, du bist nur gut. Alles, was von dir kommt, ist gut. Und alles muss mir zum Besten dienen. Auch wenn ich es nicht gleich verstehe. Aber eines habe ich verstanden. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Ich sage euch, das ist ein Statement, das hasst der Teufel. Der Teufel hasst es, wenn du sagst, dass Gott gut ist. Denn er will, dass du glaubst, dass manche Umstände, die in deinem Leben sind, von Gott sind. Immer wieder treffe ich Menschen, die mir weismachen wollen, dass die Krankheit, die sie gerade haben, von Gott ist. Schon toll, oder? Stell dich mal einen Arzt vor, du gehst zu dem in die Praxis und er sagt, ja, sie haben Erkältungen, ich verschreibe ihnen jetzt Antibiotika. Und dann bekommen sie von mir noch so eine richtige tolle Spritze mit so einem extra Virus, das sie so richtig krank macht. Da würdest du sagen, was ist das für ein verrückter Arzt? Wisst ihr, Gott schickt nicht Jesus ans Kreuz, um für uns zu sterben, uns zu erlösen und dann schickt er uns wieder was. Der wäre ja schizophren, oder? Hätte er sagen können, lassen wir das gleich mit Jesus und die Menschheit darf jede Krankheit genießen. Aber Gott ist gut, oder? Wow, Halleluja. Die letzten paar Male haben wir uns das Herzlein angeschaut. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben uns so einiges angeschaut über das Herz. Wir haben gelernt, dass bei unserer Wiedergeburt unser Geist mit Gott verbunden wurde. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wurde unser Geist mit unserem neuen Herz verbunden. Ja, wir haben ein neues Herz bekommen. Ein Herz, in dem der Heilige Geist lebt. Ein Herz, das mit dem wiedergeborenen Geist connected, sich verbindet. Amen. Es ist immens wichtig, dass ihr das versteht. Weil mit dem Herzen glaubst du und wer mit dem Herzen glaubt und bekennt, der wird gerettet. Und in deinem Herzen ist der Glaube. Dein Herz hat eine Power, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist unfassbar, was manche Menschen leisten aufgrund ihres Herzens, aufgrund dessen, was in ihrem Herzen abgeht. Amen. Und weißt du, auch Jesus hat das alles, was er erlitten hat, durchstanden, weil sein Herz voll auf den Vater ausgerichtet war. Weil sein Fokus voll auf dem Vater war. Du siehst es im Garten Gethsemane. Jesus schwitzt sogar Blut. Und er kämpft mit der Situation. Er hat Angst, er hat Todesangst. Er weiß, die Mächte der Finsternis sind um ihn rum. Und dann betet er in diesem Kampf und sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist ein Kampf im Herz gewesen, ein Kampf in seiner Seele. Aber er hat den Sieg. Amen. Er hat gewonnen. Dann haben wir gelernt, dass das alte Herz, das nicht wiedergeborene Herz, ein trotzig und verzagt Ding war. Das neue nicht mehr, gell? Doch, wir spüren manchmal auch noch. Wisst ihr, obwohl Gott uns ein neues Herz gegeben hat, kann unser Herz trotzdem wieder trotzig und verzagt sein. Aber nicht sehr lange, weil du dich nicht wohlfühlst damit. Ja? Du spürst, der Heilige Geist sagt, das gefällt mir nicht. Der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen, du musst dir vorstellen wie ein Haus. Und wenn du da Müll mit ins Haus bringst, egal wie die Mülltüte heißt, Biomüll, Restmüll, keine Ahnung, sagt der Heilige Geist, hier stinkt's. Ich will das nicht. Amen, du fühlst dich nicht wohl damit, du kannst nicht mehr bestimmte Dinge tun. Du kannst, wenn du wirklich von Neuem geboren bist, kannst du nicht mehr dauerhaft hassen, das geht nicht. Du leidest mehr als der, der dir was schuldig ist. Stimmt es? Und du merkst, Gott zieht und zieht und macht und tut, damit du bleibst, damit du in der Wahrheit bleibst, damit du im Wort bleibst, damit du frei bleibst. Ist es nicht gut? Oh, ich liebe es so, dass Gott mich nicht lässt, wie ich bin. Das ist die größte Herausforderung. Zur Wahrheit Ja zu sagen, kostet dich alles. Ist nicht ein Spiel, sondern es kostet dich alles. Jesus einzuladen in dein Herz hat dich alles gekostet. Dein Leben, Natascha hat es vorhin gesagt, dir gehört mein Leben. Gehört Gott wirklich dein Leben? Gehört ihm wirklich dein Herz? Liebst du ihn wirklich? Ja, ich glaube schon. Und ich möchte heute noch tiefer hinein in das Thema mit dem Herz, weil ich glaube, es ist so immens wichtig. So, so immens wichtig. So viele Leute rufen mich an, aus ganz Deutschland, ist echt lustig, und sagen, oder schreiben mir eine E-Mail, können Sie oder kannst du für mich beten? Finde ich niedlich. Kann ich machen. Hilft nur nicht viel. Wisst ihr, was da draußen abgeht? Ich bin entsetzt, was in Gemeinden abgeht. Die Leute lernen nicht, erwachsen zu werden. Sie lernen nicht, selbstständig zu werden. Sie laufen mit 25 noch rum mit einer Pampers und mit einem Nuckelfläschchen. Und suchen den Nächsten, der ihnen ein Fläschchen gibt und er ihnen die Pampers wechselt. Bildlich gesprochen. Gott will das nicht. Gott will, dass du erwachsen wirst, dass du reif wirst, dass du richtig echten Babys hilfst und nicht den falschen. Die sind nur Beschäftigungstherapie für dich. Aber ich werde es euch später noch tiefer zeigen. Und ganz viel hängt damit mit dem Herzelein zusammen. Ja? Was da draußen alles so schief läuft, schauen wir uns heute noch an. Okay? Halleluja. Dann haben wir gelernt, Gedanken des Herzens können uns anklagen oder uns freisprechen. Ist alles noch Wiederholung. Wichtig ist, dass dein Herz ausgerichtet ist auf Gott. So wie du bist, habe ich letztes Mal gesagt, so denkst du. Und so wie du denkst, so bist du. Soll sich was ändern, musst du anfangen, anders zu denken in deinem Herzen. Die Bibel nennt es Glauben. Du musst in den Glauben kommen. Dann verändern sich die Umstände in deinem Leben. Dann verändern sich Situationen. Wenn ich für dich glaube, hilft es dir nicht viel. Mein Lieblingsbeispiel im Fitnessstudio. Wir können uns zusammen anmelden. Du sitzt an der Theke, trinkst ein Weizenbier und ich pumpe die 100 Kilo. Was ich pumpe, nützt dir gar nichts, obwohl wir beide im Fitnessstudio sind. Und kannst jedem erzählen, oh, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde. Wenn du nicht pumpst, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht drückst, wird es dir nichts bringen. Du kannst 100 Jahre in der Gemeinde sitzen. Wird dir nichts bringen. Du musst das Wort glauben. Und diesen Job, den nimmt dir niemand ab. Da scheitern ganz viele. Wir selber müssen glauben. Amen. Wow, Halleluja. Und wenn man auf eine Tube draufdrückt, wenn Umstände kommen, Situationen, wenn Versuchungen kommen, wenn Angriffe kommen, dann siehst du ganz genau, was da drin ist. Und ich merke bei mir selber, ich sage ja oft, ich bin mir selber mein größter Prediger. Nicht, weil ich hier predige, sondern mir selber und du auch. So wie du das Erste, was aus deinem Mund rausquillt, wenn das Problem anklopft, ist genau da, wo du stehst im Glauben. Ist genau da, wo dein Herz ist. Machst du den Brief auf und da ist eine neue Rechnung oder eine Mahnung oder irgendwas und sagst, X, schon wieder, dann ist genau in deinem Herz drin, denn das kommt raus, wenn man auf die Tube drückt. Sagst du, kein Problem, alles bezahlt, ich weiß noch nicht wie, aber Gott weiß es. Amen. Wenn Krankheit kommt, wenn es Halskratzen kommt, egal was, verdamm dich doch nicht. Lerne doch von Mal zu Mal schneller in den Glauben zu kommen, dein Herz zu trainieren. Wisst ihr, und das sage ich euch so oft, baue Glauben für Gesundheit, solange du noch gesund bist. Wenn du anfängst, wenn du krank bist, wird es schwierig. Amen. Eine Armee, die anfängt zu trainieren, wenn der Krieg losgeht, die hat ein riesiges Problem, denn die anderen haben trainiert. Ist gefährlich. Die schießen sich selber ins Bein oder dem Nachbarn in den Hintern. Amen. Wow. So, tauchen wir ein heute. Ich habe so viel, ich hoffe, ich schaffe das alles, aber Gott ist gut. Ich möchte 3 Negativbeispiele euch zeigen, wie ein Herz ist, was von Gott sich abwendet, dass wir das auch gesehen haben zur Vollständigkeit halber. Römer 1, Vers 21. Und hier sehen wir was ganz Wichtiges. Halleluja. Römer 1, Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Seht ihr die Gedanken? Mit was denkst du? Mit dem Herz. Obwohl sie von Gott wussten, also hier geht's nicht nur um Ungläubige, sondern hier geht's um Leute, die von Gott wissen, dass es ihn gibt. Amen. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Solche Leute können nicht anbeten. Sie sitzen, sie gucken rum, sie bohren in der Nase, sie gucken, wie's Wetter ist, sie sind schon daheim beim Schnitzel. Sie können nicht anbeten, weil, warum? Sehen wir uns jetzt an. Sondern sie sind in ihren Gedanken, dem Nichtigen, dem Unwichtigen, dem Unnützen, das, was dich nicht baut, verfallen. Seht ihr das? Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist eine brutale Sache, wisst ihr das? Ihr unverständiges Herz. Das sind Leute, die immer versuchen, irgendwie gläubig zu sein, aber sie packen es nie, weil sie ihr Herz nicht unter die Kontrolle kriegen. Ja, wir haben gelernt vor 2 Lehren zurück, Clemens rausgenommen, dass du manchmal deinem Herz sagen musst, halt die Schnauze jetzt. Unser Herz, das kann dich plagen ohne Ende. Ich will jetzt diese Frau heiraten, die hat jetzt gefälligst mich zu lieben. Ich will jetzt einen 3er BMW, jetzt, am besten gestern, aber nicht morgen. Ich will, ich will, ich will. Und da gibt's viele Beispiele, da will ich gar nicht näher drauf rein. Und da merkst du, dein Herz kann ganz schön sich dem Nichtigen zuwenden. Dem Unwichtigen, den Dingen, die nicht wichtig sind. Auch du selbst kannst dich um dich drehen. Wenn du den ganzen Tag 50 Mal ins Spiegelchen schaust und guckst, ob der Thomas noch so gut aussieht wie gerade eben, dann hast du ein Problem, dann machst du dich selber zum Götzen. Also wir können viele Dinge über Gott stellen. Ist Gott dagegen, dass wir ein 3er BMW fahren? Ist Gott dagegen, dass wir gut aussehen? Nein. Aber es darf nicht einen größeren Teil unseres Herzens einnehmen, wie der Gott gebührt. dann ist es gesund, dann ist es sauber. Amen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, sagt der Thomas, hat am Sonntag gesagt, wir dürfen nicht mehr gut aussehen. Davon rede ich nicht. Ich freue mich, wenn ihr gut ausseht. Es fällt mir leichter zu predigen. Amen. Jetzt kommt er langsam. Römer 1,24. Und hier sehen wir, dass es Menschen gibt, die ihre Begierden, ihre Lust, ihre Unzucht, ihre Unreinheiten über Gott stellen. Okay? Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen, in ihrer Herzen, seht ihr das, dahingegeben. Gott hat sie aufgegeben, das ist brutal. In die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, in welcher Form auch immer. Amen. Wo hat es angefangen? Wo startet Sünde? Im Herz. Die Lust zum Sündigen kommt oder wohnt in unserem Herzen. Die Lust zum Sündigen ist in unserem Herz. Und da ist die Baustelle, seht ihr das? So wichtig. Und das Herz, das entscheiden kann, das ist Teil des freien Willens. Hätte Gott uns keinen freien Willen gegeben, könnte unser Herz sich nicht entscheiden. Ein Tier ist ein Tier. Ein Affe kommt morgen nicht auf die Idee, ich will jetzt ein Löwe sein. Der Affe bleibt ein Affe und macht einen Affenzirkus. Der Löwe steht morgens auf und brüllt, weil er ein Löwe ist. Der hat nicht in der Bildzeitung gelesen, Löwen brüllen morgens. Der steht auf und macht es einfach. Amen. Die haben keinen freien Willen, sie sind Gott untergeordnet. Ja? Ganz am Anfang meines Glaubenslebens hat Gott mich mal mit in den Himmel genommen und hat mir dort in diesem Raum, wo du alles verstehst, gezeigt, dass jedes Tier einen gebeugten Rücken hat, von Natur. Gott hat jedem Tier einen Rücken gegeben. Nicht, ein Affe kann nicht aufrecht stehen, nur kurze Zeit. Nicht dauerhaft, ein Bär auch nicht. Sondern sie haben einen gebeugten Rücken, sie sind dem Gesetz Gottes untergeordnet. Nur der Mensch steht aufrecht. Der Mensch muss sich willentlich beugen oder eben nicht. Er hat die Freiheit dazu. Amen. Das sind Geheimnisse in der Natur. Du siehst Gott überall in der Natur, überall. Amen. In ihren Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sich selbst geschändet werden. Unfassbar. Vor 2 Wochen habe ich einen Bericht gesehen, ich glaube, das war in der Wilhelma, da haben sie eine Pflanze aus Südamerika, die ist so groß, sieht aus wie so ein Kelch und die stinkt nach verwesendem Fleisch. Und es lockt alle Fliegen an. Und dann frisst es die Fliegen. Dann sagte dieser Zoologe von der Wilhelma, ich glaube, die Wilhelma war es, wenn ich es noch richtig weiß, sagt er, es ist faszinierend, die Natur zu beobachten. Woher weiß diese Pflanze, wie ein verwesendes Tier riecht? Ich weiß es. Ich hoffe, du auch. Römer 2, Vers 5. Ich möchte da ein bisschen schneller drüber, weil ich will ins Gute rein. Aber nur, damit ihr das seht. Römer 2, Vers 5. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Ich sage euch so oft, wenn ihr noch Probleme habt mit Sünde, ist kein Problem. Aber Gott weiß das. An deiner Bekehrung wusste er, was er kriegt. Und Gott arbeitet mit dir zusammen, dass du frei wirst von der Sünde. Was Gott nicht leiden kann, was er nicht überwinden kann, ist ein unbußfertiges Herzen. Jemand, der sündigt und sagt, ich liebe die Sünde, dann sagst du, ich liebe die Sünde mehr als Gott. Und diese Menschen muss Gott loslassen. Versteht ihr das? Die muss er loslassen. Manchmal passiert es auch Christen. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn war im Vatershaus, das ist ein Bild für die Gemeinde. Und nichts gefiel ihm in der Gemeinde. Und er ging, wir wissen's, wir kennen's, aber der Vater hielt jeden Tag Ausschau. Das ist der Punkt, er liebt ihn immer noch gleich. Bis der Sohn zurückkam, der Vater ging nicht mit ihm in die Welt. Er ging nicht hinterher, wo die Sünde war. Sondern er wartete, bis er sein Herzen änderte und sich in seinem Herzen sagte, Mann, beim Papa war alles besser. Selbst die Diener essen was Besseres wie ich. Für manche ist der Weg nach oben erst nach unten. Das ist ein bitterer Prozess. Aber lieber so, wie verloren gehen. Amen. Wenn du das nicht musst, dann sei froh. Dann sei happy. Du aber in deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir Zorn an. Nicht die, die Buße tun. Und du kannst, wenn du wiedergeboren bist, nicht Buße tun. Geht nicht. Ich hab's probiert. Geht nicht. Du kommst irgendwann an den Punkt, wo du merkst, die Wand ist härter als der Kopf. Und jeder Verband und jede Salbe und jede Tablette hilft dann nicht. Sondern nur aufhören, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Bis Gott dir zeigt, da hinten ist die Türe. Thomas, viel einfacher. Amen. Ist das gut? Halleluja. Okay. Jetzt gehen wir in das Gute. Römer 2, 29. Pass auf, was hier steht. Wir lesen es einmal durch und dann gehen wir drauf ein. Sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Wow. Eine Hammer-Bibelstelle. Sondern der ist ein Jude. Wer ist ein Jude? Nicht aus dem Neuen Testament ist Jude nicht der von Geburt, sondern der Jude in seinem Herzen ist. Das lesen wir hier. Sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist in seinem Herzen. Was heißt Jude? Was ist ein Jude? Wer weiß es von euch? Von Gott auserwählt, aber noch was viel Wichtigeres. Super, Natascha. Der einen Bund mit Gott hat. Gott hat einen Bund mit den Juden und darum sind die Juden das Bundesvolk, das auserwählte Volk. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil Gott mit ihnen einen Bund einging. Hat Gott mit dir einen Bund? Jedes Mal im Abendmahl erneuerst du ihn oder du machst ihn nach außen sichtbar. Du bist mit Gott in einem Bund. Das heißt, in deinem Herzen. Der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Ohne eine Beschneidung im Herzen kannst du nicht Bundesgenosse sein. Du kannst dich Christ nennen und 100 Jahre in einer Kirche sitzen. Du kannst dir vom Papst die Hände auflegen lassen. Das macht dich nicht zu einem Juden im Glauben. Ihr versteht, was ich sagen will, okay? Das macht dich nicht zu einem Christen, sondern nur da, wo die Beschneidung im Herzen stattfindet. Seht ihr, wie wichtig das ist? Und es fehlt in den allermeisten Gemeinden. Fehlt diese Beschneidung des Herzens. Jeden Sonntag wird eine Lili-Lili-Tralala-Predigt gehalten. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Aber die Beschneidung fehlt. Du brauchst diese Beschneidung in deinem Herz. Die passiert durch den Geist, im Geist und nicht im Buchstaben. Das ist so immens wichtig, Leute, dass ihr das versteht. Gott liebt die Beschnittenen im Herzen. Gott sieht in dein Herz, nicht auf das Äußerliche. Gott ist es völlig wurscht, ob ich heute Morgen mit dem Harley-Davidson-T-Shirt predige oder in der Badehose. Das erspare ich euch, aber ihr versteht, was ich meine. Amen. Wisst ihr, in wie vielen Gemeinden das Äußerliche so immens wichtig ist? Weißt du, nicht dein Anzug macht dich rein, sondern dein Herz. Markus Dippel hat mir erzählt, wurde eingeladen zu einer Gemeinde zum Predigen. Und dann kam er da an, so wie er ist, so wie ich, locker flockig. Und dann sagt der Pastor zu ihm, ja, wo ist denn dein weißes Hemd? Hat er keins dabei, durfte er nicht predigen. Leute, ich sage dir, lass dir deine Freiheit von niemand rauben. Scheiß auf jedes weiße Hemd. Wenn du kein weißes Herz hast und die dort kein weißes Herz achten, scheiß auf das weiße Hemd. Sei da bei mir. Ich sage dir, verzichte auf dieses bekloppte weiße Hemd. Manche Kinderschänder läuft mit dem weißen Hemd rum und sitzt in Gemeinden und singt Halleluja. In einer der größten Gemeinden in Amerika war die Co-Pastorin. Das ist eine wahre Geschichte. Da haben sie jemanden nach Hause geschickt zu ihr. Und da hat sie nicht die Türe aufgemacht. Dann ist derjenige ums Haus rum, guckt hinten rein, war ein Pentagramm im Wohnzimmer auf dem Boden. Und dann stellt es sich raus, dass sie eine Hexe ist und ist 11 Jahre in der Gemeinde, 11 Jahre und predigt und die Leute sind zu blöd, es zu merken. Leute, ich sage dir, wenn der Heilige Geist mit dir ist, merkst du das, wenn die zur Türe reinkommt. Da stimmt was nicht. Seid ihr bei mir oder rede ich Mist? Wo ich neulich unterwegs war und gepredigt habe, fragt die Frau, eine Frau aus der Gemeinde mich, ja, zu welchem Verband gehört ihr? Sag ich, brauche keinen Verband, mir geht's gut. Nee, habe ich nicht gesagt, aber zu welchem Verband gehört ihr? Da habe ich gesagt, zu keinem. Dann sagt ihr doch ernsthaft zu mir und wer korrigiert euch? Du, ich sage dir, wenn der Heilige Geist dich nicht korrigieren kann, ohne einen Menschen, ohne das Zutun eines Menschen, wirst du dich nicht korrigieren lassen von irgendeinem Menschen. Amen. Gott benutzt Menschen. Aber du hast schon in deinem Herzen, weißt du schon, Junge, den Weg kannst du nicht mehr länger gehen. dann schickt Gott dir Menschen in dein Leben, sagt, hey, hör mal zu, da stimmt was nicht in deinem Leben, musst umkehren. Amen. Aber der Fokus des Denken ist so verdreht da draußen. Ich bin immer wieder aufs Neue entsetzt, wie Menschen denken, wie die ticken, wie Gemeinden strukturiert sind. Ich finde es furchtbar. Amen. Liebst du den Heiligen Geist? Hey, wenn der dich in aller Wahrheit führt, glaub mir, das macht keiner besser wie er. Keiner überführt dich von der Sünde besser wie er. Keiner holt dich raus aus deinen Umständen wie er. Er ist total dein Freund. Er ist ein Gentleman. Er liebt dich durch und durch. Amen. Und hier passiert eine Beschneidung im Herzen, unsichtbar, verborgen, was du nicht siehst bei mir und ich nicht bei dir. Ich sehe dich heute Morgen sagen, die blöde, und du sagst, der dumme Thomas, vielleicht auch nicht, hoffentlich nicht. Aber wenn, siehst du nur das Äußerliche. Paulus sagt, von nun an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Warum werden dann so viele hofiert, wenn sie in die Gemeinde kommen? Oh, der Herr Bürgermeister kommt heute, die ganze Gemeinde rennt. Oh, der Bürgermeister kommt. Und der Penner, der um die Ecke ist, den beachtet keiner. Was glaubst du denn, wo Jesus ist? Ich möchte euch nur mal einen Gedankenanstoß geben. Behandle alle gleich, den Penner, sorry für das Wort, genauso wie den Bürgermeister. Dann ist dein Herz richtig. Nicht bevorzugen und eine Beschneidung in deinem Herzen. Ein Mensch, der in seinem Herzen sich beschneiden lässt vom Heiligen Geist, das ist ein Werk des Heiligen Geistes und das Wort Gottes zusammen, der kriegt Lob von Gott. Aber die meisten suchen Lob von den Menschen, nicht von Gott. Ist das so? Leider ist es manchmal so. Ich will Lob von Gott. Und dann ist mir wurscht, egal, wer sich an mir stört, ist doch mir wurscht. Amen. Ich bleibe an der Wahrheit. Ich predige das Wort Gottes. Und wenn wir niemals wachsen und nur die 40 hier bleiben, dann bleiben wir die 40. Alles gut. Ich fühle mich gut damit. Ich werde die Wahrheit nicht verkaufen und ich werde keine Kompromisse machen. Amen. Und ich bete, dass wenn ich das tue, dass Gott mich wegnimmt und einen anderen hierher stellt, dem sein Herz noch brennt für Gott. Amen. Ich möchte spüren, dass der Heilige Geist sich hier freut, wenn wir ihn loben und preisen und nicht irgendeinen Lärm machen, sondern dass wir ihn laut loben und preisen und ihr werdet immer freier. Ich liebe es. Ich liebe es, wie ihr dabei seid. Wenn hier mehr Power ist wie im Fasching und mehr Power als im Fußballstadion, dann sind wir richtig Leute. Und wenn dann ein paar da drin stehen und sagen, nimm mir aber zu laut, die Gitarre ist so laut, man muss alles so laut sein, dann geh woanders hin, wo es leise ist. Aber nerv uns hier nicht. Amen. Nee, ich bin knallhart, ich hab keine Lust mehr auf Spielchen, Leute, ehrlich, ist mir wurscht. Es gibt für jeden Schaf einen Stall. Und wenn woanders die Musik ganz schön ist, dann soll's da so sein. Amen. Ist nicht lieblos, ich lass mir meine Freiheit von niemand mehr rauben. Egal wer das ist. Du auch hoffentlich. Und es hat nichts damit zu tun, dass man komisch ist. Nein, es hat damit zu tun, dass man frei ist. Amen. Freiheit ist das höchste Gut. Die letzten 3 Wochen hatte ich dauernd das Lied von Marius Müller-Westernhagen im Kopf. Freiheit, kennt ihr das? Der Papst war auch schon da. Mein Nachbar vorneweg. Ja. Yo. Eigentlich mag ich den gar nicht so. Seine Musik ist nicht meine, aber das eine Lied ging mir tagelang, wochenlang durch den Kopf. Und ich habe mich gefragt, Herr, was willst du mir damit sagen? Und hat Gott gesagt, Thomas, bewahre unter allen Umständen die Freiheit hier. Unter allen Umständen bewahrst du die Freiheit hier. Amen. Das ist ganz schön anstrengend, das sage ich dir. Aber ich sage dir auch, das ist der einzigste und richtige und wahre Weg. Alles andere Spielerei. Da gehe ich lieber irgendwo kegeln oder was weiß ich was, suche mir irgendeinen Verein. Aber nicht Vereinsmeierei oder irgendwelche Spielchen. Amen. Dein Herz ist so wichtig und ich weiß, die Frucht, wenn du das nimmst, was ich dir hier gebe, was der Heilige Geist uns gibt, wirst du frei. Und wenn du frei bist, brauchst du keinen Seelsorger mehr. Du brauchst niemand mehr, der für dich betet. Oh Thomas, bet mal für mich. Nein, du weißt, ich bete jetzt für die anderen. Amen. Und du weißt, du bist frei und ich weiß, es gibt Leute, die Gebet brauchen. Davon rede ich nicht, sondern ich rede davon, dass Leute, die erwachsen sein sollen, das, was Paulus in der Bibel schreibt, die ihr schon längst mündig sein sollt und Fleisch essen, ihr habt immer noch nötig, dass man euch Milch gibt. Stimmt es? Wir müssen frei werden. Und solche, die beschnitten sind im Geist, im Herzen, das sind Menschen, die von Gott Lob empfangen. Nicht die Heuchler, die an den Ecken stehen und sich sehen lassen und groß erzählen, was sie alles machen. Die Beschneidung, die am meisten wehtut, ist in deinem Herzen und es sieht nun mal keiner außer Gott. Und den Schmerz, durch den du durch bist, sieht auch keiner. Aber ich sag dir, du wirst mit Menschen zusammentreffen, die sagen, Mensch, Wow, was du alles weißt, wo hast du das her? Hier, schnibbel die Schnapp. David Herzog, den habe ich in Salzburg getroffen, hat erzählt, Leute kamen zu ihm, er erlebt übernatürliche Dinge. Er fährt von Spanien nach Belgien, kommt an die französische Grenze, macht es schwuppisch an der belgischen Grenze. Innerhalb 10 Minuten. Übernatürlich transportiert. Wenn er das erzählt, sagen die Leute, ich will das auch, Bruder, leg mir die Hände auf. Dann hat er zu denen gesagt, okay, willst du auch das Leid, durch das wir durch sind? Nee, das nicht. Na, gesagt, Pech gehabt. Tschüss, wieder. Ja, es ist doch so, oder nicht? Einer zahlt den Preis. Keiner weiß, durch was du durch bist. Aber keiner weiß, warum du die Salbung heute hast in deinem Leben. Weil Gott dir vertrauen kann. Weil dein Herz beschnitten ist. Und weil er auf dich zählt. Und weil er weiß, du bist durch Prozesse durch, die dir niemand mehr klauen kann. Leute, das bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr das? Du wirst in der Ewigkeit Menschen lehren über das Wort Gottes. Du wirst abgetriebene Babys treffen. Die wirst du auf dem Schoß haben und ihnen im Himmel das Fläschchen geben. Und du wirst ihnen erzählen, wie gut Gott ist. Du wirst ihnen erzählen. Und andere werden sagen, die auf dem Sterbebett sich bekehrt haben, die haben noch nie erlebt, was ein Glaubenskampf ist. Die wissen nicht, wie es ist, dem Teufel zu widerstehen. Und die werden dich fragen, wie war das denn auf Erden? Und die werden eifersüchtig sein auf dich. Wo du jetzt eifersüchtig bist auf ein abgetriebenes Baby und sagst, ja, das hat's hinter sich. Hat noch nie Schwierigkeiten gehabt. Aber das sind nur 120 Jahre hier. In der Ewigkeit. Wir verstehen Ewigkeit nicht. Wir vergleichen Ewigkeit mit Zeit. Zeit hat einen Anfang und ein Ende. Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Wir kapieren es nicht. Es übersteigt unseren Verstand. Ewigkeit, da fängt nichts an und hört nichts auf. Es ist ewig. Es bleibt immer gleich. Wir fühlen uns heute so, morgen so. Das ist in der Ewigkeit alles vorbei. Da bist du glücklich und happy. Und da kommen die Leute, werden dich fragen, hey, erzähle mal, wie war denn das? Und dann wirst du in der Ewigkeit für immer dankbar sein für das Leid, wo du hier durch bist. Das ist, was Paulus schreibt. Ich bin gewiss, ich habe die Bibelstelle gehasst über Jahre. Ich sage, wie kann der sowas schreiben? Dem lese ich mal die Leviten, wenn ich den treffe. Der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. So einer will Apostel sein. Er schreibt, dass ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Weltzeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird. Jetzt fange ich an. Ich fange an zu verstehen. Ich fange an zu verstehen, was Gott für einen Plan hat mit unserem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben. Amen. Hebräer 4, Vers 12. Kennt ihr alle? Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch. Es dringt durch, wenn du das echte Wort Gottes hörst. Dringt es durch und nicht deine Eierbobeier-Predigt. Wow, wenn du jetzt so richtig schon auf dem glühenden Stuhl sitzt, Halleluja, bist du heute Morgen genau richtig. Aber das wird dein Leben verändern wie nichts anderes. Amen. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist. Es gibt nichts Schlimmeres als seelische Menschen. Gibt's nichts Schlimmeres. Ich war früher auch mal so. Ich habe ein Erlebnis gehabt mit einem Menschen, der durch ganz schwierige Zeiten durch ist. Und ich habe so in meiner Seele gedacht, oh Gutzi, der Arme, dem muss man doch helfen. Der Heiland sieht ihn nicht, aber ich. Und weil ich so viel besser bin als der Heiland, muss ich dem Heiland ein bisschen nachhelfen. So seid ihr nie, das weiß ich, aber ich war so. Und da ich sage, Herr, ich gebe dem jetzt Geld, ich helfe dem jetzt. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, Thomas, wenn du das jetzt tust, beende ich deinen Dienst für immer. Wow, wenn Gott redet, wenn ich eins weiß, wenn Gott redet, da steht aber jedes Haar zu Berge und der Rest von Thomas auch. Später dann, erst war der Gehorsam dran. Gott sei Dank habe ich mich richtig entschieden. Gott hat gesagt, dieser Mensch ist so ungehorsam, immer und immer wieder ermahne ich ihn. Und wenn du ihn jetzt segnest mit Finanzen, unterbrichst du den ganzen Prozess, den ich mit ihm hierher gemacht habe. Und dann wird Gott zornig für kurze Zeit. Versteht ihr? Es unterbricht. Und Gottes Zorn ist heilig, nicht wie Menschenzorn, dass ihr mich richtig versteht. Und ich habe gewusst, boah, tu das ja nicht. Der muss da durch. Manche Menschen müssen durch. Amen. Und da dürfen wir nicht uns einmischen, sondern müssen wir laufen lassen. Und Gott sieht alles, er ist gut. Wir können nichts tun, was besser ist. Gottes Wort durchdringt Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne. des Herzens. Du darfst nicht mehr alles denken. Schon mal festgestellt? Schon mal festgestellt, dass dich hier jemand beleidigt oder verletzt? Du weißt, du bist Baby. Wenn du noch verletzbar bist, bist du Baby. Babys sind immer gleich verletzt. Die schreien immer gleich, wenn sie das Fläschchen nicht sofort kriegen. Kannst du 60 sein, bist immer noch Baby. Wenn du reif bist, sagst du, ja, das hat jetzt versucht, mich zu verletzen, aber ich vergebe jetzt der Schwester oder dem Bruder und du gehst raus und es ist weg. Amen. Dann bist du reif geworden. Dann wirst du nicht mehr gelebt. Die Gemeinden sind voll von Babys. Da ist ein Geschrei im Geist. Gott muss sich die Finger in die Ohren stecken, weil das nicht aushält. Dieses Geplärrer und dieses Ich habe hier schon Leute gehabt, rufen die mich unter der Woche an und fragen mich, warum ich sie nicht mehr lieb habe. Sei, was ist denn los? Ja, du hast mich im Sonntag gar nicht gedrückt. Sei, liebe Schwester, ich habe Stress morgens. Ich muss hier aufbauen, zusammen machen, die Technik sell. Da habe ich halt nicht immer einen gleichen Kopf für dich. Aber deswegen habe ich dich doch... Versteht ihr? Das ist manchmal anstrengend. Babys sind anstrengend. Schon mal festgestellt? Man freut sich, wenn die größer werden. Und wenn sie dann groß sind, guckt man sich die Bilder von früher an. Na, goldig. Ich mache das manchmal auch, aber ich sage dann, wow, endlich, wow, raus aus, ne? Okay, Halleluja. Also, das Wort Gottes ist ein Richter. Siehst du, ein Richter, hört sich beide Seiten an und spricht ein Urteil. Das Wort Gottes, wenn du es in dir hast, ist es ein Richter in deinem Leben. Du brauchst niemanden, der dir sagt, lieber Bruder, das macht man aber nicht. Liebe Schwester, das solltest du nicht mehr sagen. Du spürst in dir, stimmt's? Ich habe mich schon öfters bei Menschen entschuldigen müssen, die mich verletzt haben. Nein, Gott macht es, weil wir uns manchmal überwinden müssen, weil wir manchmal auch unser Herz überwinden müssen. Und manche Dinge, die der Teufel gerade versucht zu pflanzen, Unkraut in dein Herz, dass das sofort rausgerissen wird, bevor es groß wird. Amen. Ich habe festgestellt, gleich zu vergeben ist viel einfacher wie 3 Jahre danach. Weil da ist der Busch, so ein Apparat, so groß wie das Haus. Und du denkst so, wow, wer hilft mir jetzt? Ja? Brauchst du ein gutes Feuer, um das Ding abzufackeln. Halleluja. Ist das nicht eine Hammer-Bibelstelle? Du kannst sogar dich selber prüfen mit deinem Herz. Du kannst deinem Herz das Wort Gottes sagen und du merkst, ja, vielleicht morgen, gestern oder das Herz sagt, super, machen wir, jetzt gleich. Dann bist du frei. Weißt du, es gibt nichts Schöneres, als frei zu sein. Hast du dich mal schon die Frage gestellt dir, warum du überhaupt lebst? Warum lebst du in dieser Zeit jetzt? Warum gehst du durch die Prozesse durch, die du durchgehst? Durch die Prozesse, wo du durchgegangen bist? Es dient dir alles zum Besten. Es ist alles für dich zum Besten. 2, 3. Ja. Wenn es nicht zum Besten wird, ist es, weil du immer die falsche Entscheidung triffst. Und Menschen, die enttäuscht werden und es nicht vergeben und loslassen, werden permanent weiter enttäuscht. Menschen, wo einen Partner haben, der ständig fremd geht, alles offene Baustellen, wenn das nicht bearbeitet ist, der nächste Partner ist ja so viel besser, gell? Mit der ersten Frau ist man 20 Jahre verheiratet, mit der zweiten 10, weil die Gnade wird ja weniger und die Geduld auch. Und mit der dritten 5, und mit der vierten noch ein halbes, wie Dieter Bohlen, kannst du mal anschauen, oder andere. Das ist immer dasselbe. Es wird nicht besser, weil du nimmst dich immer mit. Du nimmst deine Herzenshaltung mit in die nächste Beziehung. Und nur was weniger wird, ist deine Geduld. Bis an den Punkt, wo du kommst und sagst, Schluss, Heilung fließt jetzt rein, ich vergebe jetzt. Und dann kannst du sauber in die nächste Beziehung gehen. Und dann wird es auch funktionieren. Amen. Ich zeige euch noch ein bisschen was. Halleluja. Es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Hebräer 8, Vers 10. Kennt ihr auch. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel. Da gehörst du dazu. Nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben, in ihren Sinn, worüber du nachsinnst. Das, was du denkst den ganzen Tag, ist dir wichtig. Wenn du Fußballfan bist von Bayern München, dann wirst du dich den ganzen Tag mit Bayern München beschäftigen. Du hast Bayern München Bettwäsche, Bayern München Unterhosen, Bayern München Klopapier. Du hast alles von Bayern. Das, so Leute gibt's. Mittlerweile haben die eigene Friedhöfe. Ja, kannst du dir da einen Platz an einem Vereinsfriedhof kaufen? Es ist verrückt, was Leute so. Ne, aber anyways. Ja? Aber Gott sagt, er will einen Bund mit dir schließen. Er will sein Gesetz in deinen Sinn geben, worüber du nachsinnst. Und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Welch eine Verheißung. Amen. Barbara hat es vorhin gebetet. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Das macht mich schon ein Stück weit entspannt. Weil als er mich noch liebte, wo ich Feind des Kreuzes war, da wusste er schon, was für ein kleiner Drecksack ich bin. Amen. Du auch. Und dann hat er sich entschieden, dich trotzdem zu lieben oder gerade weil für dich ans Kreuz zu gehen. Das ist der Oberhammer. Wer von uns würde für einen Drecksack sterben wollen? Ihr will keine Hände sehen. Braucht euch nicht blamieren. Wahrscheinlich keiner. Aber Jesus ist für uns gestorben, um uns zu erlösen. Ist das nicht der Oberhammer? Ist es nicht die Gnade pur? Ist es nicht Liebe pur? Jesus sagt, wer hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für die Freunde und auch für die Feinde? Wow, ist es nicht der Oberhammer? Also ich finde es Hammer. Ja? Und in unser Herz schreibt er auf die Herzenstafeln, davon sprach Jesus permanent, von den Herzenstafeln, das Gesetz in das Herz zu schreiben. Stimmt das? Macht es der Heilige Geist? Ich glaube, keiner von uns kann mehr fröhlich sündigen, wie es früher war. Vielleicht passiert dir das ein oder andere noch, aber es macht lang nicht mehr so Spaß wie früher. Es geht gar nicht mehr, weil es nicht mehr deiner Natur entspricht. Dein Fleisch schreit manchmal noch danach. Aber deine Natur, dein Herz liebt Gott. Und das kann dir niemand rauben. Das ist der größte Schatz auf Erden, dass du Gott liebst in deinem Herzen. Das ist der größte Schatz. Man kann dir alles schenken, man kann dir alles rauben. Aber das, was in dir ist, in deinem Herzen, kann dir niemand schenken und dir niemand rauben. Das ist ein tiefes Werk. Und das nennt die Bibel, dass wir erkennen, was die Länge, die Breite, die Höhe, dreidimensional, irdisch, messbar und was die Tiefe ist. Die Tiefe kann man nicht messen. Wenn meine Frau mich fragt, Thomas, wie tief liebst du mich? 25 Kilometer. Sagt sie, ist aber nicht viel. Das kann ja auch 100 sein. Aber die Tiefe kannst du nicht messen. Die Tiefe, auch Gott. Weißt du, er will, dass du ihn unermesslich tief liebst. Das ist eigentlich das Einzige, was er zurückverlangt, nachdem er uns alles geschenkt hat. Dass wir ihn lieben, oder? Unser Nächsten wie uns selber. Das ist ein Kreislauf. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen, aber meinen Nachbarn hasse ich. Ich hasse mich selber, weil ich so blöd bin, aber ich liebe meinen Nachbar. Wie soll denn das gehen? Geht ja nicht. Das muss ein Kreislauf sein, der in sich stimmig ist. Amen. Halleluja, wow, das Wort Gottes ist so gut. Hebräer 13, Vers 9. Und hier heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Das ist ganz wichtig. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Letzte Woche habe ich euch am Anschluss von Clemens gesagt, was Gott mir nachts erklärt hat. Könnt ihr euch erinnern? Fremde Lehren sind Lehren, die vom Autor getrennt sind oder mit dem Autor nichts zu tun haben. Okay? Fremde Lehren sind nicht das Evangelium, ist nicht das Wort Gottes. Fremde Lehren kommen irgendwo anders her, aber nicht von Gott. Das ist immens wichtig. Nicht alles, was sich so geistlich anfühlt, ist im Himmel geboren. Ganz viel ist aus der Seele. Die Bibel nennt es irdisch, seelisch, dämonisch. Das ist die Abstufung. Ja? Irdisch, seelisch, dämonisch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles glauben, was da kommt. Und diese Lehre ist getrennt vom Autor. Soll ich euch das Beispiel nochmal sagen? Stellt euch vor, ich gehe übers Wochenende mit Bärbel weg und suche jemanden, der auf Sammy aufpasst. Und ich finde ein bekanntes Ehepaar und sage zu denen, hört ihr zu, würdet ihr übers Wochenende auf den Sammy aufpassen, egal wie alt er jetzt ist. Das ist nicht der Punkt, okay? Und die sagen, ja, was sind denn die Regeln? Ich sage, ja, da muss um 8 daheim sein und um 10 im Bett. Und dann schreibe ich ihnen das auf, damit sie es nicht vergessen. Und dann sagen die, ja, und was ist, wenn er uns nicht hört? Ja, dann müsst ihr ihn bestrafen. Und das gebe ich ihnen schriftlich. So, wer mich kennt, als Papa vom Semi, weiß, dass ich einen Semi, wie viel Prozent liebe letzte Woche? 100%. Das heißt, meine Ansicht, meine Vorstellung von Strafe ist eine ganz andere wie von jemand, der Sammy nicht 100% liebt. Sind wir da uns einig? Wenn ich Sammy 100% liebe, und Sammy ist nur ein Beispiel für die ganze Menschheit, wenn ich Sammy 100% liebe, weiß ich, was der Autor mit Strafe meint. Das ist die Ultima Ratio, die letzte Hilfe, wenn alles andere versagt hat. Okay? Und dann muss diese Strafe zur Korrektur dienen und nicht zur Vernichtung. Wenn ich jetzt nach dem Wochenende komme und die beiden haben Sammy die Hände abgehackt und es steht da vor mir, keine Hände mehr. Und dann sage ich zu denen, so passiert es in ganz vielen Gemeinden, siehst du lauter Krüppel, die keine Hände mehr haben. Unfähig, ihr eigenes Leben zu leben, unfähig, irgendjemand noch zu helfen, unfähig, irgendwas zustande zu bringen, weil man ihnen die Hände abgehackt hat. Und ich sage zu denen, sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch dem nicht die Hände abhacken? Ja, das hast du uns doch schriftlich gegeben. Du hast gesagt, wir sollen ihn bestrafen. So sind viele Christen. Sie suchen sich eine Bibelstelle, die hauen sie den Leuten in der Gemeinde um die Ohren. Gott hat's gesagt, so ist es, das ist Sünde, bub, aus. Und Gott sagt, ihr habt meinem Kind, was ich erzogen habe bis dahin, wo ich investiert habe, wo ich Hoffnung hatte, wo ich Glauben habe, das habt ihr zum Krüppel gemacht. Glaubst du, dass die Eltern sich oder wir uns darüber freuen würden, wenn wir zurückkommen, Sammy hat keine Hände mehr? Würden wir diese Leute loben und sagen, das habt ihr aber toll gemacht. Dem habt ihr es aber mal so richtig gezeigt. Nein, jeder würde sagen, die sind wahnsinnig. Die gehören weggesperrt, stimmt's? Vervollständige das jetzt nicht in den Gemeinden. Vielleicht gehört aber der eine oder andere weggesperrt. Seid ihr bei mir? Ich bin heute knallhart. Danach würde ich sagen, hey, mir wäre es lieber gewesen, Sammy wäre um 12 ins Bett und ihr werdet nicht mit ihm klarkommen, aber er hätte seine Hände noch. Wisst ihr, wie viele Leute Gemeinden verlassen, nie wieder zurückkommen? Weil sie sagen, boah, nein. Wisst ihr, warum so viele Leute in Deutschland in die Esoterik rennen, zum Buddhismus rennen, irgendwelche anderen Dinger nachrennen? Die Hotlines im Fernsehen mit diesen Wahrsagerweibern, die glühen. Hast du eine halbe Stunde Wartezeit? Kostet nicht viel, 3 Euro die Minute. Da kannst du reich werden. Warum? Ich sage euch nicht, weil der Teufel so schlimm ist, sondern ich sage euch, weil die Gemeinden und die Kirchen vollkommen versagen. Weil sie den Leuten abermals Lasten auferlegen, sie richten, sie aburteilen, anstatt sie einfach nur zu lieben. Das ist das Gebot der Stunden, sonst gar nichts. Amen. Und jetzt sage ich dir was. Und wenn du jemanden so liebst, der nicht in Ordnung ist und noch nicht so lebt, wie es dir vorschwebt, der Heilige Geist ist der beste Veränderer der Herzen. Und er wird der Frau sagen, zieh nicht mehr so eine Bluse an, die Männer schauen da alle drauf. Zieh einen längeren Rock an. Und sie wird sagen, ist in Ordnung, mache ich gerne, weil ich liebe die Brüder, ich will sie nicht zur Sünde verführen. Amen. Oder der, der klaut und stiehlt und lügt und betrügt und was da alles ist. Gott kann das besser heilen, als wir das jemals können. Amen. Und das ist das Brutale in dieser Welt, in den Gemeinden. Sie trennen das Wort Gottes vom Autor. Es steht geschrieben, das ist Sünde, du kommst in die Hölle. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Höllenpredigten da draußen stattfinden in Gemeinden und auf Marktplätzen oder sonst wo. Da wird den Leuten dauernd mit der Hölle gedroht. Ich habe mich nicht bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Ich habe mich bekehrt, weil einer gesagt hat, dich Drecksack, lieb Gott. Darum habe ich mich bekehrt. Du doch auch, oder nicht? Wisst ihr, das alles findet in unserem Herzen statt. So wie wir denken, so reden wir. Seid ihr noch da? Und so wie wir ticken, was in unserem Sinn ist, wir haben es gerade gelesen, was unsere Sinne beschäftigt. Wenn wir mit Strafe uns beschäftigen, was wird rauskommen? Mein Lieblingsbeispiel, du sagst dem 5-Jährigen, renn nicht über die Straße. Was hört er nur? Straße, Straße, Straße. Und wo ist er? Wo endet er? Und er auf der Straße. Und ich sag, grad hab ich's gesagt, der Keller heucht nicht. Ja, du hast den Fokus auf die Straße gemacht. Jetzt erzählst du den ganzen Tag von der Kanzel, sündig nicht, sündig nicht, sündig nicht. Wo wird euer Fokus sein? Wow, ihr habt's verstanden. Ihr seid gut. Versteht ihr das? Bin ich ein Prediger, der sagt, Sünde ist okay? Auf gar keinen Fall. Jesus hat dafür sterben müssen. Denn das war furchtbar, dieser Tod. Der war nicht locker easy, so nebenbei. Das kostete ihn alles. Und ich werde einen Dreck tun, einen Teufel tun und das Blut mit Füßen treten. Aber ich sage euch die Wahrheit in den Herzen. Wisst ihr, was die Leute da draußen brauchen, ist nicht nochmal Religion und noch eine Religion in der Gemeinde, noch Vorschriften und noch mehr. Was die brauchen, ist die Liebe Gottes. Begegne denen mit der Liebe Gottes und die schmelzen in deinen Armen dahin und die heulen dir das T-Shirt voll. Warum? Weil die Liebe heilt, ohne Narben. Es kann nur die Liebe. Menschen sagen, Zeit heilt Wunden. Nein. Die Narben werden immer größer. Heilen tut da gar nichts. Das ist nur bedeckt, aber nicht geheilt. Heilen kann nur einer, das ist Jesus. Amen. Okay, wir wollen nichts trennen von dem Autor. Habt ihr das verstanden? Ich möchte, dass ihr das so wie ein Tätowin-Brandmal in eurem Herzen habt. Wir trennen das Wort nicht von dem Autor. Bevor du jemandem eine Bibelstelle um das Ohr haust, frag erstmal, was Jesus über ihn denkt. Und du wirst merken, dass es ganz anders ist, wie das, was du gerade denkst, wo du schon deine Pumpgun ladest. Wo ist er, der Kerl? Ich erschieße ihn mit dem Wort. Amen. Wow, wenn man das, ey Leute, das, ich glaube, das ist die Endzeiterweckung. Ich glaube, die fängt nicht da draußen an, die fängt in den Gemeinden an. Die fängt in den Gemeinden an und in den Gemeinden in deinem Herzen. Und wenn du erweckt bist und voller Liebe, dann kann Gott die Leute bringen. Wisst ihr, die Erweckung, das wird ein Klacks für Gott. An einem Tag 3000, bub. Petrus läuft und sein Schatten heilt die Leute. Da brauchst du nicht mehr, oh Pastor, ich habe dreimal gebetet, ist nichts passiert. Das wird's nicht mehr geben. Wann kann Gott es tun? Ja, wenn die Sünder endlich so sind, wie wir sie wollen. Sünder, sündigen. Das ist nicht so schön für uns in unserer heiligen christlichen Welt. Aber wir brauchen Liebe für diese Leute. Mir fällt es schwer. Glaub mir, ich predige hier gerade mir am allermeisten. Halleluja. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Siehst du, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest wird. Wann wird das Herz fest? Wenn du nicht mehr fremden Lehren zuhörst und nicht mehr einen falschen Autor verbindest mit dem Wort. Seht ihr, wie viel im Wort Gottes dein Job ist? Früher habe ich immer gedacht, ja, ich muss auf ein Seminar und dann müssen die mir Hände auflegen und dann habe ich's. Vergiss es. Es ist dein Job in deinem Herzelein. Lasst euch nicht durch manchelein fremde Lehren umtreiben. Umtreiben heißt immer in der Unruhe sein. Immer umher, nie zum Frieden kommen. Immer irgendwo sein und doch nirgends. Es ist ein köstlich Ding, eine super Sache auf neuen Deutsch, dass das Herz fest wird. Wie wird das Herz fest? Es geschieht durch Gnade. Das Herz wird fest durch Gnade. Es wird fest durch Gnade. Seht ihr, wie wichtig die Gnade ist? Zusammen mit dem Wort Gottes? Du kannst die nicht trennen. Die einen predigen gegen die Hypergnade, die anderen predigen nur noch Gnade, die anderen predigen nur das Wort und lehnen die Gnade ab, die anderen wollen nur die Gnade und das Wort nehmen. Wie blöd muss man eigentlich sein? Das ist genauso, wie ins Autohaus gehen und sagt, meine Frau möchte die Karosserie, aber ich nur den Motor. Was macht man jetzt? Na, dann bauen wir den Motor aus und nehmen sie den mit. Dann habe ich den Motor, sage ich, ich habe ein tolles Auto und jeder, der kommt, sagt, du hast gar kein Auto, du hast einen Motor, du bist so doof. Wir brauchen beides. Was nützt der Karosserie, ein Motor, der in der Garage? Oder ich sitze mich in Karosserie und mache Jabba-Dabba-Du. Mach so ein Loch unten rein und mach Fred Flintstone. Wir brauchen die Gnade und das Wort. Versteht ihr, wie das zusammenwirkt? Jesus lehrte den Leuten permanent das Wort Gottes und gab ihnen Gnade. Und es floss zusammen. Kann man nicht trennen. Amen. Nicht durch Speisegebote. Okay, pass auf, wir haben heute keine Speisegebote mehr, weil wir ja nicht von Natur aus Juden sind, die auf alles achteten, was sie essen und was sie nicht essen. Und da kamen auch die Religiösen gleich wieder sagen, Meister, ihr wisst ja, was Meister heißt. Ey, du Depp, ne? Nur religiös. Meister, deine Jünger essen ohne gewaschene Hände. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte mir viel mehr Spaß draus gemacht. Um Gottes Willen, sind es aber auch ein paar Flegel. Ihr kommt in die schlimmste Ecke der Hölle. Wie kann man nur mit ungewaschenen Händen essen? Euer Herz ist voller Unrat und voller Unzucht. Das macht nichts. Das ist nicht so schlimm. Ihr habt jeden Tag Lust, einen umzubringen. Das ist nicht wichtig. Sieht ja keiner. Aber eure Hände, schmutzige Fingernägel. Und da wagt ihr euch an uns zum Tisch zu. Versteht ihr? Und genauso waren aber sie. So. Und ich könnte dieses Wort Speisegebote ersetzen mit Titel, mit Kleidung, mit Tradition, ja, mit Äußerlichem. Seid ihr bei mir? Nicht die äußerlichen Dinge, nicht dein Anzug und Krawatte und dein weißes Hemd, mit dem du predigst, macht dich toll. Wenn dein Herz nicht sauber ist, nützt dir der beste Anzug nichts. Amen. Wenn ein Polizist korrupt ist, nützt ihm die beste Uniform nichts. Nützt nichts. nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Siehst du das? Keinen Nutzen haben von den äußerlichen Dingen. Und jede Religion dieser Welt hat irgendwelche Vorschriften, wo sie dir sagen, wenn du so lebst und das einhältst und dich die Füße waschst und die Händlein und den Mündlein und alles, dann ist Gott ganz happy. Weißt du, Gott sieht ja immer noch in dein Herz. Und er will, dass dein Herz für ihn brennt, nicht das Äußerliche. Amen. Wow, ist schon krass, oder? Speisegebote, haben wir das letzte Woche vom Clemens gehört. Ein Tuch kommt vom Himmel herab und Gott sagt, schlacht und iss. Nein, Herr. Schlacht und iss. Nein, Herr. Schlacht und iss. Nein, Herr. Ich habe noch nie was Unreines angefasst. Das ist Religion. Ich habe noch nie gesündigt. Auch der Jüngling, der zu Jesus kam. Was muss ich tun? Verkauf alles, gib's den Armen. Ging er traurig weg. Ich habe noch nie das Gesetz gebrochen. So sind die Religiösen. Ich habe noch nie was falsch gemacht. Deswegen lehnen sie die anderen ab und können mit Sündern nichts anfangen, weil sie sagen, ich bin ja so heilig. Wenn der mich anfasst, werde ich unrein. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Sie sind überzeugt von sich. Und dann endet es genau da, wo es bei Jesus endete. Gott steht vor ihnen in Form von Jesus. Das Wort steht vor ihnen, was sie so verteidigen. Und sie erkennen es nicht. Religiöse sind blind. Die Bibel sagt, werden nicht beide in die Grube fallen, wenn ein Blinder einen Blinden führt. Und dann im Pfingsten lesen wir, Petrus predigte frei und die sagen sich, warum predigen die so mit einer Vollmacht? Ich kenne doch den, der ist doch nur Fischer. Der war doch auf keiner Uni. Ich liebe es immer, wenn sie mich fragen, Thomas, auf welcher Bibelschule warst denn du? Sei beim Heiligen Geist. Guckst du mich immer an, wie wenn ich vom anderen Stern bin. Ich war beim Hausarzt, Hautarzt, nicht Hausarzt, vor ein paar Jahren. Und dann fragt er, was ich beruflich mache. Ich bin Pastor. Ja, wo haben Sie denn studiert? Sag ich, beim Heiligen Geist. Da hat mich nichts mehr gefragt. Leute, das ist doch mir Bums, was dieser Doktor über mich denkt. Der darf denken, was er will. Mir ist wichtig, was Gott über mich denkt. Amen. Ich hoffe, du hast die richtige Einordnung, die richtigen Gedanken in deinem Kopf, die richtige Gesinnung. Dir muss egal sein, was Menschen über dich denken. Dann kann Gott dich gebrauchen. Wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Amen. Wem nicht viel vergeben wurde, weiß ich auch nicht, ob das alles so toll ist. Halleluja. Aber wir haben gehört, dass diese Dinge uns nichts nützen. Jakobus 5, Vers 8. Jakobus 5, Vers 8. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Seid auch ihr geduldig. Wir müssen geduldig sein mit manchen Situationen. Stimmt das? Ob ich das jetzt predige oder nicht, du musst geduldig sein. Du hast keinen Knopf, wo du drauf drückst, dann machst du bupp und dann ist es da. Du kannst dich jetzt entscheiden für die Ungeduld oder für die Geduld. Das dauert genau gleich lang. Barbara, wo die Kind war, hat der Hausarzt gesagt, eine Erkältung dauert mit Medikamente 2 Wochen und ohne 14 Tage. Genau dasselbe. Wenn ich dir sage, lerne geduldig zu sein und du sagst, nö, dauert genauso lang. Nur bis dahin haben wir 2 unterschiedliche Lebensstile gelebt. Der eine verzweifelt mal und der andere ist gechillt. Chill, chill. Amen, das kannst du dir antrainieren. Kannst deinem Herz sagen, ja, ist noch nicht da, aber halt die Schnauze jetzt. Es kommt, sei still jetzt. Quatsch mich nicht voll. Lass mich nachts schlafen, ich schlafe jetzt ein. Auch wenn es noch nicht da ist. Aber ich weiß, es kommt. Amen. Wir müssen lernen, geduldig zu sein. Und stärkt eure Herzen. Siehst du das wieder? Nicht das Herz schwach machen, sondern stärken. Wie machst du das? Mit der Gemeinschaft mit Gott und mit dem Wort Gottes. Wenn du aus der Gemeinschaft von Jesus kommst, im Gebet, in deiner Anbetung, in deiner stillen Zeit, nenn es, wie es willst, beim Kochen, auf der Toilette, beim Autofahren, das macht keinen Unterschied für Gott. Es geht wieder um dein Herz, nicht um die Äußerlichkeiten. Wer hat's verstanden jetzt? Gott ist völlig wurscht, wo du betest. Ihm ist wichtig, dass du mit ihm redest. Gebet ist nicht was Antrainiertes, was du runterleierst, sondern Gebet muss so sein, wo du sagst, oh Papa, stell dir mal einen Mann vor, der nach der Arbeit nach Hause kommt und der kleine Junge kommt und sagt, guten Tag, Herr Meier, wie Sie wissen, bin ich Ihr Sohn. Ich freue mich, dass Sie mal wieder vorbeischauen. Wie war Ihr Tag? Da wird der Papa die Mama rufen und sagen, was hast du mit dem Kerl gemacht? Was, das stimmt, gäbe? Da stimmt was nicht. Ja, aber so beten manche Christen. O heiliger Vater, der du bist im Himmel. Und er sagt, das weiß ich. Du bist heilig. Und er sagt, ja, das weiß ich auch. Du bist gerecht und gut. Sagt er, ja, auch das weiß ich. Und dann kommen sie mit ihrem Einkaufszettel. Mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das, bitte das, bitte das. Und er sagt, oh, vielleicht kommt ganz zum Schluss, Jesus, ich habe die Hoffnung, dass ganz zum Schluss noch kommt, ich habe dich lieb. Und dann sagen sie, Amen. Und am besten gestern. Und der Papa sagt, ja, und jetzt? Stell dir mal vor, dein Mann kommt nach Hause von der Arbeit oder die Frau ist ja wurscht, die Mama oder der Papa. Und der Kleine steht da, guten Tag, Herr Meier, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Ich habe mir schon meinen Zettel gemacht, was ich alles gerne hätte. Hier 5 Matchbox-Autos und dann gleich das Haus dazu und, ne, und morgen dürfen Sie es mitbringen. Wie wird denn der Papa reagieren? Was, das stimmt mit dem nicht. Ja? Versteht ihr, wie es manchmal dem Papa im Himmel geht? Der will doch erstmal, dass der Kleine den Papa umarmt. Der Papa ist noch nicht einmal zur Türe drin, da hängt der Kleine schon am Bein und lässt nicht mehr los. Warum? Weil er den Papa liebt und bei der Mama genauso. Und dann kuschelt er erstmal eine Weile. Und der Papa knutscht den Kleinen ununterbrochen ab und sagt, er ist so goldig wie ich. Und dann macht er das, stellt er sicher, dass das die Mama auch mitkriegt. Und umgekehrt, oder? Und dann irgendwann, wenn dann der Kleine sagt, auf dem Höhepunkt des Schmusens, Papa, kriege ich ein neues Matchbox-Auto? Und der Papa sagt, ich bring dir morgen 5 mit. Oh, ich hab dich so lieb, Kleiner. Oder? Gott verwehrt uns nichts. Wir haben letztes Mal gelernt, wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt, haben wir Zuversicht zu Gott. Könnt ihr euch erinnern? 1. Johannes, wir haben Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir empfangen. Wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt. Wenn wir raus sind aus dem Herr Meier und drin sind im Papa. Ihr glaubt nicht, wie viele Pastoren das nicht ertragen. Ich habe ich habe es euch schon zigmal erzählt, aber wo ich gebetet habe, aber lieber Vater und so, wie ich halt bete. Und dann sagt er danach, so spricht man nicht mit Gott. Wie kannst du so beten, Papa? Das geht nicht. Das ist Sünde. Ich habe gesagt, wo steht denn das in der Bibel? Es steht mehrmals drin, aber lieber Vater. Aber versteht ihr, was da passiert? Meine Freiheit passt nicht in ihr religiöses Programm. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Freiheit passt nie in ein religiöses Programm. Denn du musst dich entscheiden zwischen Freiheit oder religiösem Programm. Amen. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Sowjetunion oder in der DDR wurden Sportler nicht gefragt, ob die Sportler werden wollen. Da wurde geguckt, wer talentiert ist, dann wurden die genommen und dann war das so. Da mussten die trainieren wie verrückt. Siehst du heute noch in China, wo sie kleine Kinder verbiegen, bis zum Gehtnimmer, die weinen, wurscht egal, weiter. Die werden nicht gefragt, ob die wollen. In einem freien Land, wie bei uns, noch frei, wer weiß wie lang, muss ein Sportler so viel Disziplin aufbringen, nicht morgens auszuschlafen, nicht irgendwas anderes zu tun, weil er kann alles andere tun. Ein Sportler im Westen braucht viel mehr Disziplin wie ein Sportler unter einer Diktatur. Ein Christ in einer freien Gemeinde wie hier, boah, ich lehne mich ganz weit raus und sage, wir sind frei. Amen. Braucht viel mehr Disziplin zu kommen, mitzubeten, da zu sein, mitzuarbeiten, wie jemand, der in einer religiösen Gemeinde ist, wo du nächsten Sonntag aufgerufen wirst, wenn du nicht da bist. Kennt ihr noch Joe, unseren Lobpreisleiter, unseren Amerikaner? Die meisten, oder? Der hat mir erzählt, dass da, wo er vorher war, ohne jetzt einen Namen zu nennen, wenn er 5 Minuten zu spät kam, um 7 Uhr morgens haben die angefangen, Lobpreis zu üben, um 10 war der Gottesdienst. Wenn er 7:05 dort war, durfte er nicht mitspielen. Das war die Freiheit, die da herrschte. Haben wir den Unterschied so ein bisschen verstanden zwischen Religion und Freiheit? Gott lässt dir unfassbar viel Freiheit. Und es kostet unfassbar viel Disziplin, diese Freiheit zu investieren. Habt ihr das verstanden? Du kannst den ganzen Tag nicht einmal an Gott denken, wenn er ist nicht böse mit dir. Aber wenn du dich dann entscheidest, an ihn zu denken, das ist Disziplin. Versteht ihr den Unterschied? Du bist nicht ein trainiertes Häschen oder hier dieses Duracell-Häschen, bis die Batterie wieder leer ist, sondern du entscheidest dich aus deinem Herzen heraus, bete ich Gott an oder bete ich ihn nicht an? Was willst du für Freunde in deinem Leben? Was willst du für Kinder in deinem Leben? Willst du welche, die trainiert sind, aus der Schule kommen? Die Lehrerin hat gesagt, Frau Mutter, ich muss sie lieben. Ich entscheide mich jetzt, sie zu lieben. Schön, dass sie da sind. Schön, dass sie meine Mutter sind. Willst du sagen, was ist das für eine Schule? Den schicke ich da nimmer hin. Weißt du, wie viele Christen aus Gemeinden kommen und der Vater genau das erlebt? Jeden Tag dieses Programm, dieses Antrainierte, dieses du musst, du musst, du musst. Furchtbar. Furchtbar. Halleluja. Stärk dein Herz mit der Gemeinschaft mit dem Herrn und mit dem Wort Gottes. Ich höre euch allen beim Beten zu. Ich merke, wie ihr immer stärker werdet, das Wort Gottes zu beten. Wie ihr das Wort zitiert. Das Wort zu beten bringt Kraft in euer Leben. Und es ist gleich das Beste nach im Zungenbeten. Im Zungenbeten kannst du gar nichts falsch machen, aber wenn du das Wort Gottes betest, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Wenn du diese Dinge verinnerlicht hast und das betest, merkst du, wie dein Inneres sich erhebt, innerhalb von 2 Minuten. Du brauchst niemanden, der Seelsorge mit dir macht. Seelsorge ist der größte Quatsch, der größte Blödsinn in der Christenheit. Seelsorge. Ich besorg's deiner Seele. Besorg deiner Seele gar nichts. Ich rede dir das Wort, ich bringe dir das Wort und aus dem Geist nimmst du im Glauben und dann verändern sich die Dinge. Und du veränderst es für dich und du merkst, wow, es funktioniert. Und wenn du das erlebst, brauchst du keinen Seelsorger mehr. Weißt du, jeder Arzt braucht Kundschaft. Die wollen gar nicht, dass du gesund wirst, weil der wird dann arbeitslos. Jedes Krankenhaus braucht Kundschaft. Im Geist bei Seelsorgern ist es dasselbe. Die besorgen es dir in der Seele, aber nicht, damit du gesund wirst, sondern damit du abhängig wirst und da ewig hängst. Und sie sind ganz da oben, die tollen Seelsorger und das arme Schäfchen. Musst du aufpassen. Das ist nicht die Wahrheit. Amen. Und ich habe nicht gesagt, dass wir nicht für Leute da sind oder nicht für sie beten. Das ist nicht die Botschaft. Das tun wir aus Liebe heraus. Weil wir wollen, dass sie frei werden, dass sie in die Mündigkeit kommen. Amen. Halleluja. Prediger 3, Vers 11. Prediger 3, Vers 11. Und da komme ich zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat ein Stück der Ewigkeit in dein Herz gelegt. Hier redet es von der neuen Schöpfung. Hier spricht es prophetisch von der neuen Schöpfung, von deinem neuen wiedergeborenen Herz. Dein neues Herz kann die Ewigkeit verstehen. Menschen, die dieses Herz nicht haben, verstehen die Ewigkeit nicht. Die wollen ewig leben. Die lassen sich einbalsamieren, die lassen ihre Gehirne einfrieren und hoffen, dass irgendwann da einer kommt, wo das kann. Ich freue mich jeden Tag, dass ich näher an das komme, wo ich hin will. Ja, ich will in die Ewigkeit. Ich will bei Jesus sein. Ich freue mich darauf. Paulus hat auch gesagt, ich will viel lieber beim Herrn sein wie bei euch, aber um euretwillen halte ich durch, weil ihr mich noch braucht. Amen. Ihr braucht mich auch noch. Aber wenn der Herr mir heute Nacht sagt, du, ich hol dich heute Nacht heim, dann bin ich happy. In Kempten habe ich gepredigt, habe ich gesagt, wenn auf meiner Beerdigung irgendeiner weint, denn der wird rausgeschmissen. Da hole ich Security, das mache ich ins Testament rein, die fliegen alle raus, die heulen. Weil die heulen nicht wegen mir, die heulen wegen sich selber. Geh mal auf die meisten Beerdigungen. Die heulen nicht für den, der gestorben ist, die heulen wegen sich selber. Wenn ich in die Ewigkeit, wenn ich das Ziel erreicht habe, den Lauf vollendet habe, wie kann man da weinen? Bei mir werden fröhliche Lieder gespielt und eine Party gemacht. Ich meine, ihr wisst sowieso, ich rechne nicht damit, aber die haben mich angeguckt, da ging ein Raunen durch die Bevölkerung. Also Leute, ihr müsst es richtig verstehen. Es ist was anderes, wenn einer, wo ich nicht weiß, ob der wiedergeboren ist, stirbt. Wenn der in der Hölle ist, dann kannst du weinen. Aber dann ist auch alles Weinen umsonst. Hättest du lieber geweint, als der noch am Leben war. Und nicht erst jetzt. Dann musst du manchen Familienangehörigen sagen, die gucken dich an, wenn du vom anderen Stern bist. Der ist aber böse, der Prediger. Das habe ich schon ein paar Mal auf einer Beerdigung gesagt, wo ich selber die Beerdigung geleitet habe. Da kriegst du aber lange Gesichter. Aber es ist doch die Wahrheit. Lieber schocke ich sie nochmal auf der Beerdigung und vielleicht bekehren sie sich, als dass sie auf 50 Beerdigungen waren in ihrem ganzen Leben und jeder hat irgendeinen Mist erzählt. Gestern hat mir eine Frau erzählt, sie war auf einer Beerdigung, da hat die Pastorin oder was auch immer das war gesagt, es ist egal, ob man glaubt oder nicht. Alle kommen zum Heiland. Katholische Beerdigung. Da muss sie an den Kopf lange. Weißt du, selbst die, die geglaubt haben, kommen zu Jesus und sagen, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. Und dann sagt Jesus, ich habe dich nie gekannt. Was denkst du, was mit denen ist, die gar nichts machen? Ich frage mich manchmal, wenn Gott den, der nichts tut, genauso belohnt wie den, der was tut, dann stimmt was nicht. Außer es ist Gnade. Und dann ist es okay. Weißt du, die Geschichte mit einem Denar. 8 Stunden Arbeit, ein Dinar. Und der in der letzten Stunde kommt, kriegt auch ein Dinar. Und dann regen die sich auf. Und Jesus sagt, wir sind doch übereingekommen über einen Dinar. Habe ich dich beschissen? Nein. Aber aus ihrer Gerechtigkeit Sinn raus, sagen sie, das ist doch nicht gut. Dass der für das Wenige genauso das Gnade, nichts anderes. Amen. Und wisst ihr, wir gehören zu denen am Ende, nicht am Anfang. Wir gehören zu denen, die nur eine Stunde arbeiten. Wir sind am Ende der Tage. Ihr seid schon bei mir, oder? Er hat ein Stück Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir freuen uns auf die Ewigkeit. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich sage immer, ich werde niemals sterben. Du auch nicht. Wir ändern nur die Adresse. Das ist alles. Billy Graham hat es immer gepredigt. Ist nicht von mir, sein Spruch. Aber so ist es doch. Wir ändern nur die Adresse. Nur die Adresse, mehr nicht. Du machst hier die Äuglein zu, oben auf, zack. Bumm, Ziel erreicht. War gar nicht anstrengend. Amen. Da kann man sich doch drauf freuen. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist super. Und ihr werdet staunen, was ihr da alles erlebt. Halleluja. Wow. Noch eine Bibelstelle. 2. Korinther 1,22. Auch die kennt ihr alle. Und das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir sind versiegelt von Gott und er hat in unsere Herzen als Unterpfand, als Pfand den Geist gegeben. Siehst du das? Der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen. Und ich hoffe, er fühlt sich da wohl. Ich hoffe nicht, dass er erst das Putzteam ruft oder rufen muss, sondern der Heilige Geist ist in deinem Herzen und kann dir niemand mehr rauben. Ist das nicht der Hammer? Es ist so der Hammer. Ich habe mal eine Predigt gehört von Bruder Yun, chinesische Christen. Dem haben sie in der Zelle, haben sie ihm beide Beine gebrochen, mit Knüppel draufgeschlagen, mit Holzlatten, beide Knie zertrümmert, konnte nicht mehr gehen, alles kaputt. Und sie beten und ein paar Tage drauf heilt Gott sein komplette Knie und Beine wieder. Und die Wärter stehen da und denken, wir haben doch die Knie kaputt gemacht und die Beine, warum läuft er wieder? Weißt du, wenn du nicht auf das Negative guckst, sondern weiterhin festhältst, dass Gott gut ist. Josef war 14 Jahre im Gefängnis und wenn ich es noch richtig weiß, ist er 7-mal im Gefängnis, in der Zeit im Gefängnis verraten worden. 7-mal, wenn ich es noch richtig zusammenkriege. 14 Jahre im Knast, 7-mal Menschen geholfen und sie lassen ihn wieder fallen. Glaubst du, dass es Gottes Strafe war? Ich sagte, das war Gottes Schleifen, Gottes Vorbereitung für sein Herzelein, dass wenn er der zweite Mann unter dem Pharao ist, dass er nicht übermütig wird, dass er nicht trotzig wird, dass er nicht verzagt wird, dass sein Herzelein nicht Gott vergisst. Viele Menschen vergessen ganz schnell Gott, wenn es wieder gut ist. Jesus heilt 10. Wie viel kamen zurück? Einer. Einer war dankbar, der Rest hat alles vergessen. So sind auch viele Christen. Ihre Einkaufsliste, und wenn die abgearbeitet ist und erfüllt ist, dann, ja, Bruder, was, am Freitagabend ist Gebetsabend? Ah, nee, weißt du, da kommt Fußball. Das ist Länderspiel. Also, aber ich bin bei euch in meinem Gedanken. Schön. Nächste Depression. Ah, weißt du, Bruder, ich kann jetzt nicht zu dir rüberkommen. Aber ich bin bei Gedanken bei dir. Das wäre böse, oder? Dann wären sie beleidigt. So, du hast ein Pfand. Überleg dir mal, Gott gibt dir ein Pfand, den Heiligen Geist, als Beweis, dass du in die Ewigkeit darfst, dass du zu ihm gehörst. Das ist doch so fantastisch, oder? Oh, der Heilige Geist ist in deinem Herzen. Ich habe mir aufgeschrieben, you're not alone. Wer kann Französisch? Du bist nicht alleine. Amen. Du bist niemals alleine. You're not alone. Denn der wohnt in dir. Näher als in dir kann man ja gar nicht sein. Okay, ich habe mir was aufgeschrieben, das lese ich euch vor. Bei einem sehr großen Teil der Christenheit findet keine Beschneidung des Herzens statt. Entweder das Wort, das gepredigt wird, schneidet nicht. Oder es ist Religion und Tradition, die regiert. Oder die Verstockung der Herzen ist schon so weit vorangeschritten. 3 Baustellen, okay? Entweder das Wort, was gepredigt wird, schneidet nicht, dann kannst du dich nicht verändern. Ja, dann ist es eine Eierbobeier-Predigt. Oder es ist Religion und Tradition, die in dieser Gemeinde schon so verhaftet ist, dass du da gar nicht mehr rauskommst, du bist drin gefangen. Oder die Verstockung in den Herzen der Einzelnen ist schon so vorangeschritten, dass du sie gar nicht mehr erreichst, dass Gott sie nicht mehr erreicht. Amen. Ich gebe euch ein Beispiel dafür, das ist die Ehe. Wenn einer der Partner sich nicht mehr traut, den anderen Partner zu korrigieren, ihm zu sagen, du, das hat mich jetzt aber verletzt, das tut mir weh, sag doch sowas nicht, mach doch sowas nicht. Wenn ein Partner an diesen Punkt kommt, ist es genauso, wie wenn das Wort nicht mehr schneidet. Ihr wisst, wie die Ehe endet. Wenn du nicht mehr die Freiheit hast zu sagen, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht, ich bin da nicht dabei, dann ist es genauso, wie wenn du irgendwo sitzt, wo ein Pastor dir liebe, nette Sachen sagt, aber nicht das Problem beim Namen nennt. Es kommt nicht zum Punkt der Veränderung. Wenn du deinem Partner nicht sagst, hör zu, das tut weh, sag das nimmer, dann wird das weiterhin machen. Und es kann keine Veränderung oder Verbesserung stattfinden, stimmt's? Oder Religion und Tradition regiert. Manche Leute aus bestimmten Ländern, da ist die Religion, die Tradition vor allem so stark, da heißt es, die Frau ist unter dem Mann und die muss tun, was der will und die Schnauze halten. Das kann auch umgekehrt sein. Das ist ein Mann. Mittlerweile gibt's in Deutschland Männerhäuser, die sind Männer drin, die von den Frauen verhauen werden. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber ihr versteht das Problem. Wenn zwei in eine Ehe gehen, wo der eine denkt, ich bin der Chef und du bist nix, weil die Tradition das so lehrt, wie soll das eine Partnerschaft werden? Wie soll das fruchtbar werden? Wie soll das wachsen, wenn einer immer unterdrückt ist und der andere immer der Ansager ist? In Gemeinden ist es genauso. Ich habe Leute gehabt in der Seelsorge, die mir gesagt haben, ja, bei uns gibt's den, was hat der eine mal erzählt, da gibt's den Deutschlandapostel, dann gibt's den Bundeslandapostel, dann gibt's den Regionalapostel und der hat dann so und so viele Gemeinden unter sich. Und wenn da ein Problem ist, meldet es der Pastor an den Regionalapostel, der Regionalapostel an den Baden-Württemberg-Apostel, der Baden-Württemberg-Apostel an den Deutschland-Apostel und dann wird da eine Entscheidung getroffen. Super. Brauche ich nicht. Nee. Ich brauche nicht, dass einer, der mich gar nicht kennt, über mir eine Entscheidung trifft. Amen. Aber Tradition kann manchmal so stark sein, auch in Gemeinden, ja, dass wenn du kein weißes Hemd hast, darfst du nicht predigen. Ob du jetzt gerade aus dem Himmel kommst, 2 Wochen bei Jesus auf dem Schoß warst und die beste Botschaft der Welt hast, darfst du nicht predigen, weil du kein weißes Hemd hast. Seht ihr, wie krank das ist? Weil sie nicht verstehen, um was es geht. Und Leute, die in Religion und Tradition gefangen sind, die können auch mit dem Heiligen Geist nur ganz, ganz wenig bis gar nichts anfangen. Das ist denen suspekt. Wir hatten hier ein Ehepaar vor einer Weile aus einer Baptistengemeinde in Heidelberg. Waren zu Gast bei uns. Der Lobpreis war denen so wild und so laut, dass sie gegen Ende des Lobpreises schon gegangen sind. Dem Mann war es arg, der hat sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, meine Frau, die kommt mit dem Ganzen überhaupt nicht klar. Jetzt ist es so, wenn ich sie ab und zu sehe, dass sie mich nicht mal mehr grüßt. Ich werde nicht mal mehr gegrüßt, weil wir hier Freiheit haben. Weißt du, was das mit mir macht? Amen. Sag's laut. Gar nichts. Es tangiert mich nicht. Es lebt mich nicht. Warum? Weil ich es nicht zulasse. Weil ich sage, die Freiheit, die ich hier habe, ich werde nichts tun, um das zu unterbinden. Dann hat man so ein Punker-Ehepaar da, wisst ihr noch? Da draußen haben sie auf mich gewartet, bis sie aus der Küche kommen und sagte, Thomas, du musst die Sprachengebet unterbinden. Sag ich, warum? Ja, ich krieg da Angst. Ich sage, warum kriegst du Angst, wenn Leute beten? Das ist nicht meine Baustelle, nicht mein Problem. Ja, das steht im Wort drin. Paulus hat gesagt, man soll öffentlich nicht laut beten, es sei denn, einer hat die Auslegung. Dann sage ich, haben wir nachher vielleicht die Auslegung. Nein, die haben neben mir gebetet, da kriege ich Angst. Dann sage ich, da kann eh nichts dazu. Sag ich, was willst du? Ja, ich will dir Leute schicken aus dem Emmertsgrund, ich kann die aber nicht hierher schicken, wenn ihr in Sprachen betet. Und dann habe ich gedacht, dann lasse weg, bitte lasse weg. Ist das lieblos? Boah. Ey, wenn ich Freiheit habe, lasse ich mir doch nicht wieder von irgendjemand irgendwelche Lasten auflegen. Ich bete, dass Leute herkommen, die den Heiligen Geist so lieben wie wir. Und die kommen hier rein und sagen, boah, Sprachengebet, Halleluja. Und die will ich hier haben. Was soll ich mit den anderen machen? Versteht ihr mich? Es gibt schon genug Gemeinden, wo kein Sprachengebet ist. Dann ist es doch gut. Jedes Schaf findet seinen Stall. Und wenn wir dann vom Herrn stehen, dann werden wir wissen, ob das richtig oder falsch war. Amen. Und er wird weder denen noch mir den Kopf runterreißen, sondern er ist für uns beide. Ist das nicht toll? Halleluja. Oder die Verstockungen in den Herzen sind schon so weit vorangeschritten, das ist wie wenn ein Paar schon so total abgestumpft ist, dass sie gar nichts mehr sagt. Was weiß ich, was er macht, er raucht vielleicht Zigarren und sie hasst es. Egal, er kriegt eh keinen Kuss mehr. Haben schon getrennte Schlafzimmer, getrennte Betten, das ist schon alles so abgestumpft, dass sie sich arrangiert haben. Da ist kein Feuer, keine Leidenschaft mehr, nichts mehr. nur noch funktionieren. So gibt es einige ältere Ehepaare. Bärbel und ich, wir amüsieren uns immer, wenn wir sitzen. Die sitzen ganz oft nicht gegenüber, sondern beide setzen sich so, wenn der Tisch hier steht, mit dem Rücken an der Wand. Musst du mal gucken, das ist lustig, das gibt's Tausende. Und dann gucken sie beide die Leute an und beobachten die Leute, reden aber nichts miteinander. Gucken nur, reden, gucken die Leute zu und dann machen. Furchtbar, die haben sich nichts mehr zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so ist es auch in manchen Gemeinden, die haben sich nichts mehr zu sagen, ist abgestumpft. Es ist abgestorben oder nenn es, wie es willst. Die Herzen sind schon so verstockt, dass die überhaupt keine Hoffnung mehr haben, dass sich da jemals was ändert. Aber wir nicht, oder? Wir wollen frei bleiben. Bist du dabei? Wir wollen brennen für den Herrn. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen, dass Gott uns lobt. Wir haben vorhin diese Bibelstelle gelesen, wo Gott diese lobt, wo die eine Beschneidung am Herzen haben. Amen. Papa, und ich bete. Komm, lass uns beten. Stimm mit ein. Papa, wir beten heute Morgen, dass du unsere Herzen beschneidest, so wie es dir gefällt. Du bist der Weingärtner, wir sind die Reben, wir sind der Rebstock. Du beschneidest uns. Jede Traube, die kein Frucht bringt, jede Traube, die faulig ist, die schneidest du weg. Vater, für uns ist es im ersten Moment immer erstmal Verlust, Panik, Angst. Aber wir lernen mehr und mehr, dass es gut ist, dass du sagst, der gute Saft des Stammes wird nicht vergeudet, sondern er wird gespart für die Trauben, die Frucht bringen, für die Frucht, wo es reinfließt, wo der gute Saft reingeht und Frucht hervorbringt, 30, 60, 100-fältig. Papa, und ich bete, dass du unser Herz noch weiter beschneidest und dass du alles wegnimmst, was dich nicht meint. Vater, und ich bete, dass da, wo wir dich getrennt haben, den Autor vom Wort, wo wir Leuten das Wort Gottes um die Ohren hauen, anstatt sie zu lieben, da lass uns das ganz neu entdecken und zeig uns das ganz neu, dass du unser Herz wieder verbindest mit dem Wort und das Wort mit dem Geist und der Geist mit dem Herz, dass es ein Kreislauf ist, wo wir in der Wahrheit stehen und die Wahrheit macht uns frei und der Heilige Geist, wo er regiert, wo er ist, ist Freiheit, nicht Religion, nicht Knechtschaft, nicht abermals ein Joch der Knechtschaft, sondern du sagst, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Gefangene zu befreien. Jesus, und ich bete, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, um Gefangene zu befreien, die überwältigt sind vom Teufel, zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn, Leute aus der Zelle rauszuholen, Leute rauszuholen aus ihrem Zustand und hineinzuführen in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Papa, ich danke dir, dass du uns hilfst und ich tue auch Buße da, wo wir noch versagen, da, wo wir noch Baustellen haben. Vater, ich bete, dass wir Disziplin haben, das alles zu überwinden, durchzubrechen in dieser himmlischen Disziplin. Vater, dein Wort sagt, du gibst das Wollen und das Vollbringen.